Amen. Die Einleitung schon gesehen und auch mit dem Text aus dem 1. Petrusbrief haben wir sie eingeleitet. Wir sind ein königliches, priesterliches Volk. Ich lese da den Vers 9 auch noch. Ich habe nur den Vers 4 und 5 gelesen. Vers 9 heisst es dann weiter noch: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und wir haben uns Gedanken darüber gemacht für das Family Camp, was wir für ein Thema nehmen wollen, so ein bisschen als Begleitung, die uns durch den Tag begleitet, und wir haben auf das Herz bekommen, das Thema Gebet. Ich habe einfach gemerkt, ich möchte darum heute so eine Einleitung geben, schon für das Family Camp, dass wir ein bisschen wissen, was uns jemandem begegnet. Und mir ist fest aufs Herz gelegt worden, dass wir das Thema Gebet nicht einfach so als irgendein Thema anschauen. Also man sollte jetzt halt noch irgendwie beten und verschiedene Gebetsformen, die es da gibt und Gebetsarten und Haltungen und so, das kann man alles anschauen, das ist alles spannend. Aber was ich gemerkt habe, was mir auf dem Herz ist, und ich glaube, in Gott auf dem Herz ist, dass er uns zeigen will, ich habe euch in einen priesterlichen Dienst gerufen. Und ein wesentliches Merkmal, ein wesentlicher Dienst von diesem priesterlichen Dienst ist, wenn wir beten und was wir im Gebet aussprechen und wie wir nachher beten, wie wir dienen. Und dass es nicht so stark um uns geht, um mich geht, um meine Probleme, um meine Anliegen, wenn wir beten, sondern dass es bewusst ist, dass wenn wir beten, sind wir in einem priesterlichen Dienst und es geht nicht um uns. Priester sind nicht für sich da, sondern Priester sind für die anderen da. Priester sind die im Alten Testament, die für das Volk stellvertretend Buße da haben, die Opfer gebracht haben, das den Weihrauch gebracht haben. Und oft, wenn wir von Priestern hören oder priesterlichen Dienst fühlen, wir das ja ganz stark eben mit den alttestamentlichen Priestern, da denken wir an die Gewänder und wie die da in diesem heiligen Zelt oder in diesem Tempel einfach die Opfer bringen oder eben den Weihrauch bringen. Und dann fragen wir uns manchmal, was hat das jetzt mit mir zu tun, was hat das mit uns zu tun? Und da können wir den Link oft gar nicht machen. Und darum ist es wichtig, dass wir das miteinander anschauen. Im Psalm 141 ist ein ganz wichtiger Link, den wir jetzt zusammen anschauen wollen. Psalm 141, Vers 2. Da heißt es: Mein Gebet möge vor dir gelten als Räucheropfer, das Aufheben meiner Hände als ein Abendopfer. Also schon im Alten Testament tut hier, sehr wahrscheinlich ist der David, ja, ein Psalm Davids, tut er klar machen, dass das eigentliche Opfer ist nicht das Verbrannte, der Rauch, der da aufsteigt. Ist nicht eigentlich etwas Rituelles, Süßliches, sondern das Eigentliche ist mein Gebet. Mein Gebet möge vor dir gelten als ein Räucheropfer. Das Aufheben meiner Hände, das war eine normale Gebetshaltung, mit erhobenen Händen beten, gelte wie ein Abendopfer. Und es ist interessant, dass wir in der Offenbarung nachher eine Parallele finden, die genau das so zum Ausdruck bringt. In der Offenbarung 8, ab Vers 3, lesen wir Folgendes. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerkes stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Und das ist ganz ein starkes Bild, das wir jetzt da drin haben. Eigentlich das Räucherwerk, das ist eins von diesen Opfer, die im Alten Bund, die Stiftshütter, im Tempel, immer wieder im Heiligtum, der Räucheraltar, etwas müssen verbrannt werden, wo eben der Weihrauch aufsteigt. Und hier ist auch ganz klar, das ist ein Zeichen von den Gebeten der Heiligen, die sind wie in einem goldenen Gefäß aufgespart und der Engel bringt das sozusagen als Opfer dar und die Gebete steigen auf zu Gott und nachher fallen sie sozusagen auf die Erde und es entstehen Stimmen, Blitze und Erdbeben. Also unsere Gebete sind wie ein Rauchopfer, die aufgespart werden, die gehört werden im Himmel und die eine Wirkung entfalten. Und ihr habt gemerkt, es sind nicht unsere Gebete allein, es ist ein Zusammenwirken von verschiedenen Moment, es ist ein Zusammenwirken von dem, was der Engel macht. Es kommt Feuer vom Altar dazu, wo nachher die Gebete mit den Heiligen zu einer Wirkung auf der Erde zur Entfaltung bringt. Und das ist ganz etwas Starkes, dass wir uns das bewusst sind. Also unsere Gebete werden aufgespart, werden gehört im Himmel. Und manchmal werden sie nicht gesammelt, eben so in einer Schale, und es voll ist, werden sie ausgeschüttet und dann bewirkt es etwas. Das ist der Grund, warum manchmal unser Beten, unsere Gebete nicht sofort eine Wirkung haben. Habt ihr das auch schon gemerkt? Du betest, du proklamierst und es passiert nichts. Kennen wir wohl alle, oder? Es passiert noch nichts. Das ist Daniel auch so gegangen, als er dort gebetet hat. Er hat geschrien und betet zu Gott und dann passiert nichts. Nein, ich weiß nicht, ob es sogar ein paar Wochen später war, als sie nachgeschaut haben, kommt nachher der Engel Gabriel und sagt, ja, ich habe dein Gebet schon gehört. Ich bin von Anfang an bin ich losgerannt, wo du hast gebetet. Und dann habe ich dann noch einen kleinen Zwischenfall gehabt. Ich habe dann mit dem Engelfürst von Persien einen Konflikt gehabt, den auch noch zu Boden metzeln. Und darum habe ich mich lieber verspätet, jetzt bin ich da. Also das Gebet von Daniel bewirkt etwas, aber er selber merkt es erst später, was er überhaupt in der unsichtbaren Welt ausgelöst hat. Und das ist krass. Oder? Unsere Gebete lösen etwas aus. Aber das Ergebnis, die Wirkung ist oft nicht unmittelbar, nicht gerade sofort. Darum möchte ich euch ganz fest ermutigen, eben nicht aufzuhören und nicht Gott in Frage zu stellen, nicht dein eigenes Beten in Frage zu stellen. Habe ich zu falsch gebetet? Habe ich falsch gehört? Habe ich zu wenig Glauben gehabt, habe ich zu wenig Autorität gehabt. Manchmal kommen so Zweifel. Und dann kommt natürlich der Teufel oft da und kommt uns noch einreden, oh ja, das hat sowieso keinen Sinn und dein Gebet, das lässt doch gar niemand und du kannst eh aufhören, du hast eh viel zu wenig Glauben und das ist eh für nichts, das ist einfach Wunschdenken und lass doch sein. Kennen wir die Stimme? Das ist die Stimme vom Ankläger. Die musst du nicht hören, das ist die Stimme vom Lügner. Er kommt immer mit dem Kabis. Das ist nicht wahr. Wahr ist, dass die Gebete der Heiligen, und das sind wir alle, gell, aufgespart werden, erhört werden und ihre Wirkung werden entfalten. Wir haben es vorher in dem einen Lied gesungen, mutig komme ich vor den Thron, wenn die Priester im Alten Bund ihren Dienst wollen antreten, was haben sie müssen machen? Vorher.
Das Gewand anlegen,
ja.
Sich waschen,
ja. Sie mussten ein gewisses Reinigungsritual durchführen. Sie hatten das grosse Waschbecken in der Mitte und sie mussten sich dort reinigen. Und das müssen wir manchmal schon, gell? Aber jetzt will ich euch sehr Mut machen, dass wir nicht dort bleiben stehen nachher. Wir haben das jetzt gesungen, oder? Du reinigst uns mit deinem Blut, unsere Sünden sind vergeben. Halleluja, und jetzt sind wir wieder frei und Halleluja, jetzt gehen wir wieder in unseren Alltag. Und ich wieder unserem Fleisch herumtümmeln. Jesus hat uns ja befreit und super. Nein, wir sind gereinigt, wir sind geheiligt, wir sind befreit, damit wir jetzt den priesterlichen Dienst tun können. Versteht ihr das? Das ist nicht einfach nur, für dass es uns wieder ein bisschen besser geht. Dass ich kann sagen, oh, bin ich froh, hat mir wieder, ist meine Sünde wieder vergeben. Oh, bin ich froh, klagt mir jetzt den Blödsinn, den ich gemacht habe, nicht mehr an. Sondern das ist eine Vorbereitung, damit ich parat bin zum priesterlichen Dienst. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Ihr kennt die Geschichte. Der Petrus hat nachher zuerst das gar nicht wollen. Er gefunden, das ist peinlich, wenn da der Herr, der Meister, mir da die dreckigen Füße wischt. Und hat gefunden, nein, das ist verkehrt, oder? Also wenn schon, waschen wir die Füße. Und Jesus hat ihm nachher gesagt, wenn ich dir die Füße nicht darf waschen, dann hast du keinen Anteil an mir. Und dann hat er gesagt, ja, du wischst doch den ganzen Körper und so. Und dann hat Jesus gesagt, das ist nicht nötig. Ihr seid schon rein, wegen meinem Wort. Aber das, was euch so im Alltag wieder anhaftet, an Unreinem, das ist nötig, dass das immer wieder gewaschen wird. Und das ist auch ein Bild von dem. Dass wir uns von Jesus immer wieder Löhla die Füße waschen, das heisst, uns auch immer wieder Löhla reinigen von sündhaften, fleischlichen Sachen, die nicht zu ihm gehören und nicht zu ihm passen und auch nicht zu uns passen. Aber das ist nicht, damit wir das einfach sagen können, ah, super, jetzt habe ich wieder saubere Füße. Sondern es ist, damit ich freigesetzt bin zu diesem priesterlichen Dienst. Und jetzt fällt es erst an. Und ich glaube, das ist einer der Hauptfehler, die immer wieder passieren. Wir kommen, wir gehen in den Gottesdienst, wir singen die Lieder, wir haben Heilung, wir haben Vergebung, wir haben das Gefühl, wow, jetzt ist gut. Und dann gehen wir wieder irgendwo einfach in unseren selbstbestimmten Alltag hinein und checken gar nicht, dass das eigentlich wäre, damit wir jetzt bereit sind für den eigentlichen Dienst. Oder während dieser ganzen Corona-Zeit war ja wirklich die Frage auch, für was braucht es überhaupt die Gottesdienste? Braucht es die überhaupt? Ist das einfach so ein Unterhaltungsprogramm für die Frommen, dass denen am Sonntagmorgen nicht langweilig ist? Oder für was braucht es das? Oder was fehlt uns, wenn wir das nicht haben? Das ist eine gute Frage, es ist eine berechtigte Frage. Es darf uns auch aufrütteln, es darf uns auch ins Nachdenken bringen. Und ich weiß nicht, wo ich es gehört habe, aber jemand hat es wirklich so formuliert und gesagt, wisst ihr, der Gottesdienst ist nicht der eigentliche Gottesdienst ist nicht am Sonntagmorgen. Der eigentliche Gottesdienst ist vom Montagmorgen bis zum Sonntagabend. Das ist der eigentliche Gottesdienst. Der Sonntagmorgen, wenn wir zusammenkommen, das muss auch nicht der Sonntagmorgen sein, dort, wo wir zusammenkommen, uns um das Wort stellen und in Arbeiten, in Preisen, uns lernen, das ist nur Zurüstung, für dass wir für den Gottesdienst, den er im Alltag stattfindet, parat sind. Das ist der Sinn von unserem Zusammensein auch heute Morgen, dass wir für den priesterlichen Dienst, der morgen Morgen, heute Nachmittag schon anfängt, wenn ihr in eure Familien geht, irgendjemanden besucht, dass wir dort fit sind, dass wir dort gerüstet sind, dass wir dort parat sind, können dienen, wenn wir dann müde sind, vielleicht entmutigt sind, vielleicht auch negativ, Schweres erlebt haben, Rückfälle erlebt haben, und dann können wir wieder zusammenkommen am nächsten Sonntag und uns wieder erfrischen, uns wieder ermutigen, wieder Füße waschen und dass wir dann wieder parat sind, als Priester in dieser Welt zu dienen. Du hast jetzt nichts erzählt, Marlies, von dem, was du erlebst im Moment. Für mich ist das ein krasses Beispiel, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, wer alles die Mails bekommen hat oder die WhatsApp. Marlies ist mit einer Frau unterwegs, die krebskrank ist, eigentlich im Endstadium, kann man sagen. Und der hat es gerne noch zwischen zwei Tagen. Was? Zwei Wochen oder zwei Monate? Zwei Monate.
Der erste Monat ist vorbei.
Ja, sie hat uns immer wieder updated, was es so geht. Und es da herausfordert, merken, und das wollte ich dir auch sagen, mal, das ist genau der priesterliche Dienst, den du dort tust, an dieser Frau, gell? Wo sie zusammen im Spital Lobpreis machen, wo sie beten, wo sie ringen. Und manchmal gibt es Durchbrüche, dass es besser gibt, und dann gibt es wieder Rückschläge, wo man das Gefühl hat, Hilfe, es ist jetzt. Und es völlig nicht wissen, wie weiter. Aber gell, du brauchst dort ganz viel Heiligen Geist, du brauchst dort ganz viel Abhängigkeit von Gott. Und das ist der Gottesdienst, den du dort im Alltag tust. Und ich hoffe, dass du heute Morgen kannst Erfrischung, Ermutigung, Bestätigung, Kraft mitnehmen für den Dienst, der weitergehen wird. Sehr intensiv. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, also es einfach rausgegriffen, gell? Ihr könnt jetzt alle anderen, ihr seid alle auch in einem priesterlichen Dienst. Und wenn ihr das noch nicht gemerkt solltet haben, dann wäre es jetzt eine Zeit, zu merken, dort, wo ich hergesetzt bin ich ein Priester, eine Priesterin. Jetzt sind Sommerferien, vielleicht hast du jetzt gerade frei, wenn du Lehrer, Lehrerin bist, du bist gerade nicht irgendwo gross, sonst. Aber dann bist du in deiner Familie, du bist in deiner Ehe, du bist in deiner Nachbarschaft, mit deinen Freunden, mit wem du auch immer zusammen bist, bist du als die priesterliche Person gesetzt. Und die Leute merken das regulär, gell? Müsste ich vielmal für das Anteilen, die Leute merken das. Sie können es manchmal vielleicht nicht so ausdrücken. Was ist es? Die Ausstrahlung. Das Spezielle. Aber die Leute merken das. Das ist ein Unterschied. Und sie spüren Christus in uns. Das spüren sie. Nicht wie toll dass du bist. Nicht wie perfekt dass du deinen Glauben lebst. Wie vorbildlich dass du alles im Griff hast. Wenn sie nur das sehen, dann sehen sie nur eine religiöse Hülle und die ist meistens nicht sehr attraktiv. Nein, das ist wahr, das hat mir jemand gerade gesagt, kürzlich. Ich habe gesagt, ja, weisst, da habe ich immer das Gefühl, die haben alles im Griff und die können alles perfekt und ich habe das halt nicht und ich habe lieber keinen Kontakt. Also wenn ich so etwas höre, es geht mir, das gibt mir einen Stich ins Herz. Das will ich nicht, dass irgendjemand über uns oder über jemand von uns hier das denkt. Dass es einfach so, dass wir so das Bild vermitteln, ja, die haben alles im Griff, die sind einfach wie besser als wir und die wissen immer auf jede Frage eine Antwort und haben alles im Griff. Das ist doch nicht ein authentisches Leben im Nachfolge von Christus. Sondern man darf unsere Schwächen, unser Versagen, unser Ringen, das darf man uns doch anspüren. Und das darf man mitbekommen, aber auch das merken. Und wir leben mit dem Gott und der Gott lebt in uns. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, hat Paulus gesagt. Wow, das ist in dir. Der Christus in dir, das ist das Geheimnis. Und dass du dem Raum gibst, und den Impulsen, die er dir gibt, Raum gibst, hat er das auch schon gemerkt. Da kommen Impulse im Alltag. Ganz feine, leislige Impulse durch den Heiligen Geist, wo die vorbereiteten Werke vom Herrn für dich sind. Und ich merke, wenn ich mich nicht um das kümmere, wenn ich einfach so in den Alltag hineinstolpere und einfach meinen Job mache, einfach aufstehe und an mein Tagwerk hergehe und gar nicht einmal damit rechne, dass jetzt Gott etwas sagen könnte, nicht einmal daran denken, dass da vorbereitete Werke könnten sein, wo ich jetzt als priesterliche, königliche Person gefragt wäre, dann kann es sein, dass wir ganz viel von dem verpassen und gar nicht merken, was die vorbereiteten Werke vom Herrn sind, die jetzt für uns parat wären an dem heutigen Tag. Da möchte ich mich sehr ermutigen. Das ist ein zweites wichtiges Ding. Also es geht nicht um uns, sondern es geht um ihn und um sein Reich. Es geht darum, dass wir verfügbar sind. Und es geht darum, dass wir in dieser Erwartungshaltung sind, in dem Gewunsch sind, auch in dieser Neugier sind. Hey, es ist an diesem Tag heute mein Ding. Wo sind die vorbereiteten Werke, die ich drinnen wandeln soll? Das ist das, was der Paulus den Korinther ist es, glaube ich, geschrieben hat, sie soll in den vorbereiteten Weg, wo Jesus für uns war, in denen sollen wir wandern. Das ist nämlich ganz einfach. Du musst dir nicht irgendwie über, oh, wie könnte ich jetzt noch evangelisieren, wie könnte ich noch dienen, wie könnte ich noch, oder? Und wir müssen nicht erfinden, was wir jetzt noch machen könnten. Toll, sind wir reich von Gott, sondern es geht darum, dass wir erkennen, was sind deine vorbereiteten Werk, das er für dich parat hat und das wir dir kennen. Wenn du morgen aufstehst, das braucht nur ein kurzes Gebet. Herr, da bin ich, ich bin verfügbar. Was ist parat? Was ist mein Dienst heute, mein priesterlicher Dienst heute? Und dann lass dich führen. Und dann gibt es hier ein Gespräch, es gibt da eine Begegnung, es gibt vielleicht hier eine herausfordernde Situation, wo du vielleicht wieder daran denkst, ah ja, genau, jetzt, was ist jetzt da? Kurz mal nachfragst. Am Schluss geht es darum, dass wir in dieser Online-Beziehung zu Jesus leben. Wie Jesus uns vorgelebt hat, hat er gesagt, ich tue nichts von mir aus. Und ich tue nur das, was ich der Vater gesagt tue. Das heisst, in diesen vorbereiteten Weg vom Herz laufen. Einfach zu sehen, was er parat hat, du musst nur das machen, das ist dann ganz einfach. Das Einzige, was es braucht, ist Verfügbarkeit und Gehorsam. Und dazu braucht es manchmal noch Preise, Mut, Geld. Weil man nämlich manchmal Sachen muss machen, die man sonst nicht so macht. Oder man in der Schweiz so nicht macht. Oder unserer Kultur nicht entspricht. Tut nicht in einem Spital mit Schutzmasken Lobpreis machen. Das macht man doch nicht. Gut. Wir haben schon häufig Sachen gemacht, die man nicht macht. Man geht auch nicht in ein Spital, wenn eine Frau im Gebären ist und die Hebammen keine Zeit haben, weil sie noch die 5 andere auch noch gleichzeitig im Gebären sind, dann einfach helfen, oder? Macht man auch nicht. Wenn sie nach dem es war morgen um 2 oder um 3. Gell, Dave? Das ist schon 10 Jahre her jetzt. Nein, 11. 11. 11, gell? Das war bei Joya ihre Geburt. Genau, das war vor 11 Jahren. Hey, wir haben Nachtschicht gehabt. Macht man nicht, oder? Ich muss euch ehrlich gesagt sagen, das war mir dann wirklich auch peinlich gewesen. Gerade als Mann nachher noch, wo man einfach gemerkt hat, jetzt braucht die Daniela irgendwie Unterstützung. Und es reicht jetzt nicht, wenn wir einfach ein bisschen beten am Telefon. Die braucht jetzt jemanden, der dort ist. Dann sind wir hergegangen. Ja, und schon um eben, dann gehst du dort, ja, der Schalter und musst dir irgendwie erklären, warum du jetzt in das Spital rein willst und kommst in das Zimmer rein, wo eine Frau in der Wehe liegt und als so, oder? Und ich bin dann mit dem Dave einen Spaziergang machen und Kathrin hat der Daniela massiert und sie hat entspannen und das ist ein priesterlicher Dienst, den wir dort einfach da haben. Und da musst du manchmal Sachen machen, die etwas außergewöhnlich sind, die etwas ecklig sind. Aber nicht immer. Oft ist es gar nicht so verrückt. Schwierig, aber wir haben manchmal das Gefühl, das könnte aber uns jetzt und so. Oder? Und dort dürfen wir auch lernen, mutig zu werden. Genau, Jesus selber ist uns in diesem priesterlichen Dienst vorausgegangen. Jesus ist uns in allem das Vorbild, wie wir es machen sollen. Hebräer 5, Vers 6 lesen wir. Du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Also das ganze Kapitel, ihr könnt das auch selber nachlesen, es geht darum, der Melchisedek, Jesus selber ist ein Priester, also jetzt ist es wie ein Hohepriester, nach der Weise Melchisedeks. Und der Melchisedek, das ist eine interessante Figur, die uns ganz am Anfang von der Bibel, nämlich im ersten Buch Mose, im Kapitel 14 begegnet. Ich lese euch die Stelle noch kurz vor. 1. Mose 14, Vers 18. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus, und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete Abraham und sprach: Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Das ist eigentlich alles. Das sind die paar Verse, die taucht da auf nichts auf und verschwindet wieder im Nichts. Von dem hören wir vorher und nachher nie mehr etwas. Und wo verstanden? Wir sind im ersten Buch Mose, Kapitel 14, gell? Da hat es noch kein Volk Israel gegeben, da hat es noch keine Stiftshütte gegeben, da hat es noch gar keine Priester gegeben. Keine levitischen Priester. Keine Gesetzestafeln, keine Zehngebote, hat es alles nicht gegeben. Zeit vom Abraham sind wir jetzt da, gell? Und jetzt kommt da plötzlich ein Priester, der Melchisedek, der war König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Was ist das für ein Symbol, wenn der Brot und Wein bringt? Ja, das ist das Symbol vom Abendmahl, das er ihm da bringt. Und segnet ihn nachher, und segnet der Abraham, der ist gerade aus einem Krieg zurückgekommen. Und der Abraham gibt ihm dann den Zehnt von all dem, was er da in diesem Krieg erbeutet hat. Ein Bild von Christus, und das ist wichtig, wenn Christus der hohe Priester ist, wenn Christus der Priester nach der Weise Melchisedek ist, dann ist er eben nicht ein Priester nach dem Levitischen, nach der levitischen Art, gell? Also das heisst, das Priesterliche, das fängt schon viel vorher an und das hat eine umfassende Wirkung. Es geht eben nicht einfach nur um den Tempeldienst und um das, was die levitischen Priester gemacht haben, wobei auch das, da können wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber auch das, was sie gemacht haben, ist natürlich ganz starke symbolische Sachen, sind wir jetzt vorher das mit dem Räucheraltar gesehen, wir haben die Rauchopfer gesehen, die unsere Gebete sind. Wir lesen von den Schlachtopfern, wo auch das Passalam so eins war, da ist etwas geschlachtet worden, das haben die Leute selber dürfen essen. Das war nicht ein Opfer, das man einfach Gott gebracht hat, sondern ein Opfer, wo haben sie Gott gebracht, aber haben sie selber gegessen. Komisch, oder? Also es ist ein Opfer, ein Schlachtopfer ist ein Opfer gewesen, das eigentlich die Gemeinschaft mit Gott hat zum Ausdruck gebracht. Und es ist auch nicht zufällig, dass nirgends Passalam Jesus selber zu dem Passalam ist worden und sich selber hat schlachten lassen, und eben die Gemeinschaft nachher mit ihm hat und dann sogar das Abendmahl aus dem heraus nachher entstanden ist. Es ist ein Mahl von der Gemeinschaft, wo wir Anteil haben an seinem Leib, Anteil haben an seinem Blut. Und dann gibt es noch die Sündopfer und die Sühnopfer. Dort geht es eben wirklich um die Vergebung. Dass wir gereinigt werden von unserer Schuld. Dort haben die Priester einen vermittelnden Dienst, dass sie für das Volk eintreten, einstehen und stellvertretend nachher die Sünde gesühnt werden. Oft ist das dann wie einem Sündenbock übertragen worden. Von dort kommt übrigens so das Wort. Dann hat man sozusagen die Sünde von der Person auf den Bock gelegt und dann hat man den Bock in die Wüste geschickt und so ist die Sünde symbolisch weggedreht worden. Natürlich ist sie eigentlich durch das aber nicht weggedreht worden, sondern die Sünde kann nur von Gott vergeben werden. Und jetzt kommen wir in andere Bereiche rein, was der priesterliche Dienst beinhaltet. Jesus hat sein Leben hergegeben als Opfer und hat damit einen Freispruch erwirkt. Das ist ein priesterlicher Dienst. Und hat uns mit hineingenommen, dass wir sollen Menschen vor Versöhnung sein. Ein wesentlicher Bestandteil von unserem priesterlichen Dienst ist es, Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Menschen mit Gott in eine Versöhnung hineinzubringen. Das ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Jetzt geht und macht zu Jüngern alle Völker der ganzen Welt, alle Nationen, und lehrt sie zu halten und taufen sie. Also der Auftrag ist, bringen sie in Kontakt zu mir, bringen sie in eine Versöhnung zu mir. Und das ist ein wesentlicher priesterlicher Dienst von uns, Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Und das fängt mit Gebet an, dass wir fürbittend für Buß, um stellvertretend um Vergebung bitten für Menschen. Und Jesus um Vergebung bitten, dass sein Werk an diesen Menschen Gestalt annehmen kann. Sein Heil, seine Heilung in die Menschen hineinfließen kann. Das ist ein wesentlicher Bestandteil von unserem priesterlichen Dienst und von unserer priesterlichen Aufgabe. Nebst dem, dass wir natürlich auch aneinander immer einen priesterlichen Dienst und eine priesterliche Aufgabe haben. Gell? Ihr Ehe, ihr Familie, an den Kindern, Kinder an den Eltern, umgekehrt übrigens auch, gell, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, aber auch in der Welt, mit Menschen, die mit Jesus nichts am Hut haben, die Jesus nicht kennen, ihn ablehnen, ihn doof finden, oder whatever. Und es geht auch darum, dass wir auch spüren, wo sind unsere Mandate, wo sind unsere Aufträge, auch in höhere Sphären einzugreifen. Das können wir jetzt nicht auch noch anschauen. Also wo können wir auch für unsere Politiker, für die Medien, Wirtschaft und so weiter im Gebet einstehen. Ich glaube, da ist Gott dran, sein Leib zu formieren, dass wir merken, das ist jetzt nicht der priesterliche Dienst von mir allein oder von dir allein, sondern da braucht es jetzt vielleicht eine Armee, ein Zusammenstehen von verschiedenen, wo wir uns verfügbar machen und nachher auch grössere finden, die über unserem Land drohen, geistliche Mächte können attackieren und im Namen von Jesus können abreissen. Das fängt hier im Kleinen an und geht dann ins Größere hinein, da müssen wir uns vom Heiligen Geist leiten. So, das war mal so ein kurzer Abriss gewesen. Ich merke, die Zeit läuft uns langsam davon und ihr mögt hier nicht mehr so lange zuhören. Ich hatte da schon noch ein paar Sachen auf dem Herz gehabt, aber wie gesagt, das ist das Thema vom Family Camp. Wir werden jeden Tag so Bibelstellen können zusammen anschauen, wo es um verschiedene Arten geht, wie wir eben können, den priesterlichen Dienst wahrnehmen können, vor allem im Bereich des Gebets. Und da gibt es Gott ganz coole Werkzeuge in die Hand, coole Autorität hier. Und ich denke, das ist extrem spannend, wenn wir das miteinander entdecken und nachher auch lernen, anwenden und fit werden für den priesterlichen Dienst, den wir im Alltag alle zusammen haben. Amen. Jesus, und ich danke dir jetzt einfach von Herzen, dass du selber den priesterlich Dienst da hast. Du bist der Priester gewesen nach der Art von Melchisedek. Du bist nicht gekommen, für uns Gesetz zu bringen, Vorschriften, Kult, Ritual, sondern du bist gekommen, für dein Leben herzugeben und dein eigenes Leben als Opfer herzugeben zur Befreiung, zur Vergebung von uns allen. Du bist gekommen, für die Macht vor Finsternis, vom Tod und vom Teufel zu besiegen, zu durchbrechen und uns Zugang zu geben zum Vaterherz. Du bist gekommen, für uns in das Erbe hineinzunehmen, uns zu Söhnen und Töchtern von deinem Reich, von deinem Vater zu machen. Und du bist gekommen, damit wir mit dir zusammen regieren. Wir sind versetzt mit dir in die himmlischen Örter, für mit dir zusammen die Erde zu regieren. Jesus, und da bekennen wir dir, dass wir das irgendwie noch nicht so ganz gebückt haben, wie du das genau meinst. Dass wir manchmal einfach noch so in unserem eigenen rumtümpeln und nur für uns beten oder an unsere Sachen denken, Und du denkst viel grösser. Du siehst, trachtet zuerst nach dem Reich von Gott und seiner Gerechtigkeit und all das andere. Das wird euch zufallen, für das müsst ihr gar nicht beten. Danke, Jesus, dass du uns da drinnen sensibilisierst. Ich wollte dir auch die Sommerferienzeit weihen. Es soll nicht eine Zeit sein, wo wir uns einfach auf eine falsche Art gehen lassen, gehen, sondern es soll eine Zeit sein, wo wir einfach umso mehr Zeit auch in deinem Wort, Zeit im Gebet, Zeit der Gemeinschaft können verbringen können. Und wir wollen das Family Camp weihen. Es soll eine Zeit sein, wo wir zusammen können zugerüstet werden können. Mit all diesen Gästen, die kommen, reingenommen werden in die Familienkultur von deinem Reich, wo Kinder, Singles, Erwachsene, alte, junge, wo alle dazugehören. Und wo wir können erkennen, was es bedeutet, einen priesterlichen Dienst auf dieser Erde zu tun. Wir wollen uns auch während dem Family Camp brauchen, sei es, wenn wir dienen, sei es, wenn wir mit diesen Leuten vom Asyl Unterkunft zusammen sein oder mit den Leuten von diesem Jugendzentrum, das nebendran ist. Wir wollen in diesen vorbereiteten Werken, die du für uns parat hast, wandeln und sind gespannt, wie die aussehen. Danke, dass du uns vorbereitest und da drinnen reich durchsegnen. Amen.